Jörd.
Dezember 2015 in Los Angeles. Auf den Hügeln von Beverly Hills liegt eines von Jeff Bezos' Anwesen. Eine Villa im spanischen Kolonialstil. Helle Wände, gefliester Innenhof, Palmen im Wind. Zwischen Häppchen und Champagner feiert Jeff Bezos seine erste Hollywood-Premiere. Hast du den Film schon gesehen? Über 100 Gäste sind gekommen. Die Elite Hollywoods. Matt Damon, Diane Keaton, Ben Kingsley, Kate Beckinsale. Produzentinnen, Agenten, Studiobosse. Und mittendrin Jeff Bezos. Grauer Anzug, offenes Hemd, ein Glas in der Hand. Eine Schauspielerin kommt auf ihn zu.
Jeff, Glückwunsch zum ersten großen Film.
Danke, ich hoffe, er gefällt euch.
Und, wo ist deine Frau Mackenzie?
Zu Hause in Seattle. Sie mag solche Partys nicht besonders.
Aber dir scheint es zu gefallen.
Ja, die Magie von Hollywood.
Heute Abend ist Bezos kein Online-Händler. Heute ist er ein Hollywood-Produzent. Es ist die Premierenfeier zu Manchester by the Sea, dem ersten eigenen Langfilm der neuen Produktionsfirma Amazon Studios. Und zu diesem Anlass hat Bezos entschieden, die Hollywood-Promis in seine Privatvilla einzuladen. Bezos genießt die Aufmerksamkeit, bis sich eine Hand auf seine Schulter legt. Jeff, Wahnsinn, was du hier auf die Beine gestellt hast. Patrick, schön, dich zu sehen. Patrick Whitesell, einer der mächtigsten Agenten in Hollywood. Er dreht sich zur Seite.
Jeff, darf ich dir jemanden vorstellen? Das ist meine Frau, Lauren Sanchez.
Bezos dreht sich um und sieht Sanchez. Mitte 40, dunkle Haare, in einem schlichten schwarzen Kleid.
Hallo.
Die beiden stehen eine Sekunde wie angewurzelt da. Dann setzt Bezos zu einer Umarmung an.
Hallo, freut mich.
Mich auch.
Kommt, wir machen ein Foto zusammen.
Ein bisschen dichter zusammen, bitte. Perfekt.
Blitzlicht erhellt den Patio. Bezos und Whitesell und zwischen ihnen Sanchez. Sie lacht und ist Bezos zugewandt. Wirkt gelöst, fast vertraut. Jeff Bezos hat als Online-Händler und Tech-Unternehmer alles erreicht. Als nächstes will er Hollywood erobern. Mit dieser Party beginnt er seinen Angriff auf die Filmindustrie. Dieses Foto wird bald um die Welt gehen. Denn Lauren Sanchez wird zu mehr als einer flüchtigen Partybekanntschaft. Mit ihr an seiner Seite wird Bezos in eine Welt geraten, auf die er nicht vorbereitet ist. Die Arena der Klatschblätter, der Intrigen und der politischen Machtspiele. Ich bin Marc Ben-Puch und das ist Imperium. Die Amazon-Story von Studio J. Wenn euch Imperium gefällt, gebt uns jetzt 5 Sterne und folgt uns, um die nächste Staffel nicht zu verpassen. In der letzten Folge ist Bezos in das Rennen um die Handheld-Devices eingestiegen. Amazons Smartphone war ein Flop, doch mit Kindle und Alexa mischte der Konzern die Tech-Welt auf. Und mit dem heimlichen Aufstieg von AWS hat Bezos es endlich geschafft. Amazon war nicht nur der größte Online-Händler der Welt, sondern wurde zu einem echten Tech-Giganten. Jetzt will Bezos seinen Erfolg genießen. Raus aus der Tech-Welt, rein ins Rampenlicht. Amazon Studios soll Hollywood erobern. Doch dann stellt Konkurrenz aus China Amazons ganzes Geschäftsmodell in Frage. Und Bezos selbst bekommt neue, mächtige Feinde. Enthüllungen seines zukünftigen Schwagers, wütende Tweets aus dem Weißen Haus und sogar Spionagesoftware aus Saudi-Arabien. Und während die Welt um ihn herum einzustürzen droht, zieht sich Bezos einfach zurück. Ins Weltall. Das ist die 4. und letzte Folge. Jeff allmächtig.
Wie ihr wisst, können wir auf ein gutes Quartal zurückblicken. Die Zahlen waren stark.
Frühjahr 2016 in Seattle. Im obersten Stock der Amazon-Zentrale sitzt die Führungsebene zusammen. Jeff Bezos ist seit über 20 Jahren CEO von Amazon. Und er hat mal wieder ein neues Lieblingsprojekt, Prime Video. Mit dabei sitzt auch der Chef der noch jungen Videosparte, Jeff Blackburn. Ein großer Mann mit mittellangen Haaren und breitem Lächeln. Blackburn beendet eine Präsentation.
Prime Video wächst solide und die Kritiken waren sehr stark. Manchester by the Sea hat 2 Oscars gewonnen, Transparent 2 Golden Globes. Aber unser Streaming-Anteil liegt weiter klar hinter Netflix und HBO.
Prime Video ist Amazons neuer Streaming-Dienst. Alle, die ein Prime-Abo für kostenlose Lieferung abschließen, können jetzt auch Filme und Serien streamen. Seit kurzem sogar Eigenproduktionen von Amazon. Bezos lehnt sich vor.
Wir stehen erst am Anfang. Prime Video soll neben Onlinehandel, Alexa, Kindle und AWS eine weitere langfristige Säule von Amazon werden. Und wenn wir Netflix gefährlich werden wollen, brauchen wir etwas richtig Großes.
Die Mitarbeitenden der Videoabteilung nicken. Nur eine Managerin aus der Finanzabteilung zuckt zusammen.
Richtig groß. Was bedeutet das konkret?
Dass wir viel mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Ich rede von ungefähr 3 Milliarden Dollar dieses Jahr und nächstes Jahr vielleicht 4,5.
4,5 Milliarden? Jeff, das ist enorm. Wir wissen nicht, ob sich das je rentieren wird.
Es rentiert sich auf eine andere Weise. Je bekannter Prime Video ist, desto mehr Leute schließen ein Prime-Abo ab und bestellen auf Amazon. Mit anderen Worten, mit jedem Golden Globe verkaufen wir auch mehr Schuhe.
Die Daten zeigen nicht, dass Leute, die etwas streamen, auch mehr Produkte bestellen. Vor allem nicht so, dass sich 3 Milliarden Dollar rechtfertigen lassen würden.
Es geht um die Wirkung. Wenn Menschen Amazon mit Spannung und Emotion verbinden, bleiben sie. Das ist Markenbindung. Unbezahlbar.
Bezos dreht sich jetzt zu Blackburn, dem Chef von Prime Video.
Eure Sachen sind gut. Transparent, Manchester by the Sea, tiefgründig. Die Filmkritiker lieben sie. Aber wir brauchen etwas Größeres.
Und was stellst du dir da vor?
Ich will etwas, das um die Welt geht. Ich will mein eigenes Game of Thrones.
Blackburn und die Managerin aus der Finanzabteilung wechseln einen Blick. Sie wissen, das wird teuer und riskant. Aber niemand widerspricht. Bei Prime Video duldet Bezos keine Zweifel. Anfang der 2010er verändert sich auch das Filmgeschäft. Der iPod hatte das Musikhören revolutioniert und der Kindle das Lesen. Jetzt streamen die Leute auf Netflix und Amazons DVD-Verkäufe brechen ein. Also überlegt Jeff Bezos, Netflix zu kaufen. Doch der Preis ist ihm zu hoch. Daher startet Amazon 2011 seinen eigenen Streaming-Dienst. Wie so oft hat Bezos eine einfache, aber clevere Idee. Amazon kann mit Netflix riesigem Angebot nicht mithalten. Also verbindet er den Dienst mit dem bestehenden Prime-Abo, das schnelle und kostenlose Lieferung verspricht. Der Gedanke, wer Prime für Filme nutzt, bleibt treuer Kunde und bestellt auch mehr Produkte. So entsteht Prime Video. Anfangs bieten sowohl Netflix als auch Amazon nur ältere Filme der großen Hollywood-Studios. Doch um sich voneinander abzuheben, beginnen sie bald, eigene Serien und Filme zu produzieren. Amazon Studios startet mit anspruchsvollen gesellschaftskritischen Projekten, Manchester by the Sea, Transparent, Fleabag, und gewinnt dafür zahlreiche Preise. Doch Bezos will mehr. Einen echten Blockbuster. Einen globalen Serienhit, der Amazon Studios in die erste Liga Hollywoods katapultiert. In Amazons Führungsetage stößt das auf Skepsis. Prime Video verschlingt Milliarden Dollar. Der Nutzen ist völlig unklar. Doch Bezos setzt sich durch. Nach 20 Jahren im grauen Seattle zieht es ihn immer öfter ins sonnige Kalifornien. Zu den Stars, den Studios, dem Glamour. Mit Anfang 50 überlässt der CEO den Onlinehandel zunehmend seinen Führungskräften und mischt sich stattdessen persönlich in die Entwicklung neuer Serien und Filme ein. Doch während er in Hollywood glänzen will, könnte er das Kerngeschäft von Amazon aus den Augen verlieren. Denn weit entfernt taucht ein neuer Rivale auf. In China. Sommer 2016 in Shenzhen, im Süden Chinas. Nur wenige Kilometer von Hongkong entfernt. Eine riesige Textilfabrik. Stickige Luft, grelles Neonlicht. Reihen über Reihen von Näherinnen und Nähern, die an ihren Maschinen arbeiten. Ein dreiköpfiges Team von Amazon aus den USA geht durch die Halle. Der chinesische Fabrikleiter empfängt sie. Willkommen in unserer Fabrik. Was führt Sie zu uns?
Amazon will besser verstehen, wie unsere Partner in China arbeiten, wie ihre Abläufe sind und wie wir sie unterstützen können.
Ah, sehr gut. Also eigentlich ist das ganz einfach. Große amerikanische oder europäische Marken schicken uns ihre Entwürfe, wir nähen die Kleidung und verschiffen sie containerweise zurück in den Westen. Zum Beispiel das hier.
Er zeigt auf eine rote Lederjacke, die gerade genäht wird.
Die ist für Abercrombie & Fitch.
Darf ich fragen, was kostet die Jacke in der Herstellung?
Natürlich, $9. Und Abercrombie verkauft sie in Amerika für 500. So gut ist unsere Qualität.
Die Amazon-Leute nicken nachdenklich, während der Fabrikleiter sie eine Metalltreppe hinaufführt, auf eine Plattform über der Produktionsfläche.
Von hier können Sie alles sehen. Da drüben Hosen für Zara, dort Kleider für H&M. Alle großen Marken sind unsere Kunden.
Und was ist mit dieser Ecke da hinten?
Ah, diese Ecke. Das ist etwas Besonderes.
Hinter einem Sichtschutz sitzen Dutzende Arbeiterinnen, nähen Jacken, fast identisch mit den Abercrombie-Modellen.
Die sehen ja fast gleich aus, nur ohne das Logo.
Richtig, das sind unsere eigenen, für unsere Hausmarke. Die verkaufen wir direkt online.
Direkt? Ohne Zwischenhändler?
Genau. Über eine neue Plattform namens Wish.com. Die bringt chinesische Hersteller direkt mit Kundinnen und Kunden in den USA und Europa zusammen. Ohne Zwischenhändler.
Und das lohnt sich für Sie?
Und wie? Die Jacke kostet uns $9 in der Produktion. Abercrombie & Fitch zahlt uns um die $12, aber verkauft sie für 500. Durch Wish können wir die Jacke jetzt einfach ohne Markenname für $60 direkt verkaufen. Wir streichen den kompletten Gewinn ein.
Die Managerinnen und Manager von Amazon schauen sich besorgt an. Sie ahnen bereits, was das bedeutet. Wenn Plattformen wie Wish den Westen mit billigen Direktangeboten fluten, dann wird Amazon bald selbst der teure Zwischenhändler sein. Und das könnte gefährlich werden für Amazons gesamtes Imperium. Ab 2015 wächst Amazon mit unglaublicher Geschwindigkeit. Dank des Schwungrads, wie Jeff Bezos es nennt, ein Kreislauf aus steigender Nachfrage, Angebot und Effizienz. Niedrige Preise und der Prime-Service bringen immer mehr Kundschaft auf die Website. Mehr Kundinnen und Kunden ziehen wiederum neue Drittanbieter an, die mehr Auswahl anbieten. Und mehr Auswahl bringt wieder mehr Kundschaft. Amazon verdient dabei an den Provisionen der Händler und investiert das Geld in noch günstigere Preise und noch bessere Logistik. Das Schwungrad dreht sich also immer weiter. Die Umsätze steigen immer schneller. Doch damit Amazon bei den steigenden Umsätzen auch mehr Gewinn macht, dürfen die Kosten für Lagerung und Logistik nicht mitwachsen. Dafür schaltet der Händler auf Autopilot. Hände vom Steuer, heißt die neue Strategie. Statt Einkaufspersonal zu beschäftigen, entwickelt Amazon präzise Algorithmen, die die gesamte Lieferkette steuern. Sie können die Nachfrage prognostizieren und die Ware zur richtigen Zeit ins richtige Lager schicken. Schneller und günstiger als jeder Mensch. Amazon wird so zu einer perfekt getakteten Verkaufsmaschine, die sich fast von allein steuert. Doch dann verändert sich der Onlinehandel grundlegend. Jahrelang lassen westliche Händler ihre Produkte in China fertigen und verkaufen sie auf Amazon für mehr als das Zehnfache der Herstellungskosten. Mitte der 2010er gerät das Modell ins Wanken. Plattformen wie Wish und AliExpress ermöglichen es chinesischen Fabriken, ihre Waren direkt an westliche Kundinnen zu verkaufen. Billiger, schneller, ohne Zwischenhändler. Amazon muss darauf reagieren. Aber CEO Bezos hält sich aus der Entscheidung raus. Nach langem Ringen öffnet sich der Konzern für chinesische Hersteller, lockert Qualitäts- und Sicherheitsstandards und wird mit No-Name-Produkten überschwemmt. Viele sind gut, andere minderwertig oder gefährlich. Gefälschte Vitamine,
brennende Akkus, Bücher voller Druckfehler. Die Kritik wächst, aber der Umsatz explodiert. 2017 macht Amazon einen Umsatz von über 170 Milliarden Euro, beschäftigt fast eine halbe Million Menschen und beliefert weltweit mehr als 300 Millionen Kundenkonten. Der Aktienkurs steigt in neue Sphären und Jeff Bezos wird dadurch 2017 zum reichsten Menschen der Welt. Spätestens jetzt ist der Amazon-Gründer auf dem ganzen Erdball bekannt. Doch diese neue Bekanntheit bringt Bezos nicht nur Fans ein. Frühjahr 2018 in der Innenstadt von Seattle. Zwischen den zwei neuen Amazon-Türmen glitzern drei riesige Glaskuppeln. Die Amazon Spheres. Sie beherbergen einen tropischen Regenwald mitten in der Stadt. Das neueste Prestigeprojekt des Konzerns. Vor den Kuppeln sitzen zwei Mitarbeitende und machen eine Kaffeepause.
Was zur Hölle?
Ein LKW hält direkt vor ihnen. Auf der Ladefläche ist ein 6 Meter langer Kaktus festgezurrt.
Hey, arbeiten Sie bei Amazon?
Ja.
Wo kann ich das Ding abliefern? Was ist das überhaupt? Ein Geschenk aus Arizona. Für den Wettbewerb.
Ah, für das zweite Hauptquartier. Der Liefereingang ist hinten ums Gebäude.
Alles klar, danke.
Der Truck fährt weg. Zurück bleiben die beiden Mitarbeitenden. Ein Kaktus für Amazon?
Du hast das nicht mitbekommen? Bezos sucht einen Standort für ein zweites Hauptquartier außerhalb von Seattle. Und ganz Amerika bewirbt sich. Über 200 Städte und Kommunen.
Und die schicken uns Kakteen?
Die überbieten sich mit absurden Ideen. Ein Bürgermeister hat als Gag gigantische Amazon-Pakete in seiner Stadt aufgestellt. New York bietet Amazon Milliarden an Steuererleichterungen, wenn sie sich für die Stadt entscheiden. Und eine Kleinstadt in Georgia will sich sogar in Amazon umbenennen.
Das ist doch verrückt.
Das ist geniale PR. Die ganze Welt redet über uns.
Ja, aber gerade jetzt, wo wir ohnehin ständig in der Kritik stehen? Die Leute werfen uns vor, Amazon zerstöre Innenstädte, dränge kleine Händler aus dem Geschäft, beute Arbeiter aus und schade der Umwelt. Und jetzt sehen sie die Politik öffentlich um unsere Gunst betteln und uns Milliarden an Steuervorteilen anbieten? Das liefert unseren Kritikern doch nur noch mehr Futter.
Aber wir schaffen doch auch Jobs, investieren Milliarden in den Kommunen. Und andere Konzerne fordern auch Steuererleichterungen. Boeing, Tesla.
Aber doch nicht so öffentlich. Schau dich um. Selbst die Leute in Seattle mögen uns nicht mehr. Früher stand die Stadt für Grunge und Unabhängigkeit. Heute ist überall unser Logo. Auf den Türmen, Trucks, Supermärkten. Die Leute werfen uns vor, die Innenstadt zu gentrifizieren. Und was macht Bezos? Stellt diese Glaskuppeln mit tropischen Pflanzen hier hin. Ich meine, guck dir diesen Kaktus an. Ich glaube, Bezos hat langsam den Bezug zu den Leuten verloren.
Ach, du machst dir zu viele Sorgen. Jeff hat das sicher bedacht.
"2018 ist der Wettbewerb um das zweite Amazon-Hauptquartier in aller Munde. Doch er wird zum PR-Desaster. Am Ende gewinnt New York. Doch massive Bürgerproteste richten sich gegen die versprochenen Steuererleichterungen und die Menschen machen sich Sorgen wegen steigender Mieten. Amazon sieht sich letztlich zum Rückzug gezwungen. Für Jeff Bezos ist das ein Schock. Zum ersten Mal erlebt er, dass selbst der mächtigste Konzern der Welt an politischem Widerstand scheitern kann. Und der Gegenwind wächst. Demokratische Politikerinnen wie Elizabeth Warren, Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez fordern offen, Amazon zu zerschlagen. Doch die Angriffe kommen bald nicht nur von den Demokraten, sondern auch vom obersten Republikaner, direkt aus dem Weißen Haus. Herbst 2018 in New York. Ein exklusives Restaurant in Midtown. Dunkle Wände, schwere Vorhänge. An einem runden Tisch sitzt ein Redakteur des Boulevardblatts National Enquirer. Er wirkt angespannt, denn er wartet auf einen Mann mit einer brisanten Geschichte. Das muss er sein. Ein großer Mann mit modischer Brille, 3-Tage-Bart und einem engen, schwarzen Hemd kommt direkt auf den Tisch zu. Michael Sanchez, Sie müssen vom Enquirer sein. Richtig, schön, dass Sie gekommen sind. Kommen wir zur Sache. Sie haben ein Angebot für mich? Genau, ich biete Ihnen einige sehr persönliche Nachrichten und Fotos eines berühmten Tech-Milliardärs und seiner außerehelichen Affäre. Wir reden von Jeff Bezos? Ja. Und wer ist die Frau? Lauren Sanchez? Das werde ich Ihnen erst sagen, wenn wir zu einem Deal kommen. Lassen Sie die Spielchen. Wir haben Bezos Privatjet verfolgen lassen. Die Frau ist Lauren Sanchez, Ihre Schwester. Ja, meine Schwester. Lauren Sanchez ist Moderatorin, Schauspielerin und Jeff Bezos außereheliche Affäre. 3 Jahre zuvor hatte Bezos sie auf der Premierenparty zu Manchester by the Sea kennengelernt. Jetzt verkauft Sanchez eigener Bruder ihre privaten Nachrichten und Fotos. Wissen Bezos und ihre Schwester, was sie da machen? Nein, ich habe die Bilder von Laurens Handy. Sie hat keine Ahnung. Gut, und wie persönlich sind diese Bilder? Sehr persönlich. Urlaubsfotos, Chatverläufe, Sexnachrichten und ein intimes Selfie von Bezos. Sie meinen ein Nacktfoto? Kommen wir erst zum Geschäftlichen. Ich will $200,000. 200.000? Ich weiß nicht. Ich kann auch zu einem anderen Blatt gehen. Aber ich denke, diese Story ist Ihnen das wert. Um das einzuschätzen, müsste ich das Bild sehen. Na gut, aber nur hier, auf meinem Handy. Keine Kopien, keine Fotos. Hier, Jeff Bezos, hautnah. Sanchez hält dem Redakteur das leuchtende Display hin. Ein nackter Mann und sein Genital. Das Gesicht ist nicht zu erkennen. Reicht Ihnen das? Ja, das reicht mir. Mr. Sanchez, lassen Sie uns über einen Vertrag reden. Jeff Bezos hat Hollywood erobert. Sein eigenes Game of Thrones bekommt er zwar nicht, doch mit globalen Hitserien wie The Boys und Tom Clancy's Jack Ryan wird Prime Video zu einem echten Konkurrenten für Netflix und Disney Plus. Und auch privat scheint Bezos in Los Angeles angekommen zu sein. Anfang 2019 platzt die Bombe. Das Klatschblatt National Enquirer veröffentlicht intime Nachrichten zwischen der verheirateten Moderatorin Lauren Sanchez und dem ebenfalls liierten Jeff Bezos. Nach über 25 Jahren Ehe mit Mackenzie Bezos wird die Affäre öffentlich. Die Schlagzeilen gehen um die Welt. Das angebliche Nacktfoto von Jeff Bezos wird nie veröffentlicht, denn es ist nicht wirklich von Bezos. Michael Sanchez hatte versucht, dem Redakteur ein Foto irgendeines Mannes von einer Datingseite unterzuschieben. Doch die intimen Chats und die anderen Bilder sind echt. Bezos bleibt keine Wahl. Er geht in die Offensive, erklärt gemeinsam mit Mackenzie die Scheidung. Sie nimmt ihren Geburtsnamen Scott wieder an, spendet fast ihr gesamtes Vermögen und widmet sich der Literatur. Bezos dagegen tritt nun offen mit Lauren Sanchez auf. Doch die Affäre zieht weite Kreise. Donald Trump nutzt die Gelegenheit und greift Bezos in hämischen Tweets an. Seit Bezos die Washington Post gekauft hat, ist er Trumps persönlicher Feind. Bezos wiederum vermutet politische Motive hinter der Enthüllung. Der Enquirer gilt als Trump-nah. Das Blatt hatte Geschichten über Trumps eigene Sexaffären aufgekauft und vertuscht. Und Bezos hat auch Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman im Verdacht. Nach der Ermordung des Washington Post-Journalisten Jamal Khashoggi soll Saudi-Arabien laut UN-Ermittlern sogar Spionagesoftware auf Bezos' Handy installiert haben. Doch ob Trump oder bin Salman wirklich etwas mit der Enthüllung zu tun haben, ist bis heute unklar. Sicher ist aber, kurz darauf verliert AWS überraschend den milliardenschweren Cloud-Deal der CIA an Microsoft, nachdem Trump sich persönlich in die Vergabe eingemischt hatte. Die Affäre zeigt, Bezos ist längst nicht mehr der nerdige Tech-Unternehmer. Er posiert mit gestähltem Körper auf Luxusjachten, produziert Hollywood-Blockbuster und steht im Zentrum der Weltpolitik. Zwischen Demokraten, Trump und Emiraten. Doch während die Welt über Bezos spricht, ist er längst woanders. Hoch oben im All. July 20, 2021 in Van Horn, Texas. Auf Bezos weitläufiger Ranch mitten in der Wüste steht eine weiße Rakete auf einer Abschussrampe. Der erste bemannte Flug von Bezos Raumfahrtunternehmen Blue Origin. An Bord der Gründer höchstpersönlich. Die Triebwerke zünden, eine Flamme sticht unter der Rakete hervor. Sie hebt ab.
Oh mein Gott.
Wow.
Es geht los.
Die Rakete schießt in den Himmel. Beschleunigt auf über 3000 Stundenkilometer. In der Kapsel liegt Jeff Bezos in einem blauen Raumanzug. Neben ihm sein Bruder Mark, die 82-jährige Pilotin Wally Funk und der erst 18-jährige Oliver Damon. Damon ist der erste Weltraumtourist der Geschichte. Sein Vater zahlt um die 28 Millionen Dollar für diesen Flug. Die Kapsel vibriert. Der Druck presst Bezos in die Liege. Durch das Fenster sieht er die Wüste schrumpfen, bis sie verschwindet. Bezos ist angespannt. Es ist das erste Mal, dass Blue Origin Menschen ins All schießt. Und einige Tests sind zuvor in Flammen aufgegangen.
Main Engine, cut off.
Langsam wird es dunkel. Die Rakete erreicht den suborbitalen Raum auf 100 Kilometer Höhe. Unter Bezos dreht sich die leuchtende blaue Erdkugel. Über ihm das tiefe Schwarz der Unendlichkeit.
Stand by separation.
Oh shit.
Wow.
Was war das?
Separation confirmed.
Mit einem lauten Ruck löst sich die Kapsel von der Trägerrakete. Bezos atmet auf.
Los, Leute, macht die Gurte auf!
Die vier Passagiere gleiten schwerelos durch die Kabine. Bezos schwebt ans Fenster zu seinem Bruder Mark.
Unsere Erde. Unglaublich.
Jeff, ich weiß noch, wie du in deiner Highschool-Rede gesagt hast, du willst eine Firma gründen und reich werden, um eines Tages ins All zu fliegen. Tja, vielleicht war das von Anfang an der Plan.
30-Second-Warning.
Nach nur ein paar Minuten kippt die Kapsel und fällt wieder in Richtung Erde. Nach insgesamt 10 Minuten ist alles vorbei. Aber Bezos hat eines seiner Lebensziele erreicht. Er hat den Planeten verlassen. Er war im All. Der Weltraum fasziniert Jeff Bezos bereits seit seiner Kindheit. Schon im Jahr 2000, mit Mitte 30, gründet er sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Doch 15 Jahre lang hört man kaum etwas davon. Das ändert sich ab Mitte der 2010er Jahre. Elon Musk feiert mit SpaceX erste Erfolge und zwischen den beiden Milliardären beginnt ein Wettlauf ins All. Beide verfolgen das gleiche Ziel: Raketen zu bauen, die wiederverwendet werden können. Doch ihre Missionen unterscheiden sich. Musk konzentriert sich auf Satelliten und kommerzielle Aufträge, Bezos dagegen auf Weltraumtourismus. Er will Touristen ins All schießen, mit dem Ziel, langfristig menschliches Leben im Weltraum zu ermöglichen. 2021, kurz vor seinem ersten eigenen Flug ins All, tritt Bezos dafür als CEO von Amazon zurück. Nach fast 25 Jahren an der Spitze will er sich nun voll auf Blue Origin konzentrieren. Sein Nachfolger wird Andy Jassy, der langjährige Chef von AWS. Doch Bezos bleibt größter Aktionär und Verwaltungsratschef. Er behält also viel Einfluss. Unter Andy Jassy wächst Amazon weiter. Der Onlinehandel profitiert von der Covid-Pandemie und mit dem weltweiten KI-Boom wird AWS zu einer der profitabelsten Sparten des Konzerns. Doch angesichts von Inflation und Rezession zieht Jesse die Zügel an. Er streicht zehntausende Stellen und reorganisiert auch das Mediengeschäft. Prime Video soll in Zukunft profitabel werden, mit mehr Live-Sport und weniger Eigenproduktionen. Und auch der Podcast-Anbieter Wondery, seit 2020 im Portfolio von Amazon, wird von Jesse geschlossen. Bezos dagegen genießt sein neues Leben als Superreicher. 2025 heiratet er Lauren Sanchez medienwirksam in Venedig und lässt sie mit Stars wie Katy Perry ins All fliegen. Aber auch sein alter Konzern soll bald nach den Sternen greifen. Oktober 2025 in Florida. Auf dem Gelände des berühmten Kennedy Space Center steht eine neue, riesige Halle von Amazon. Hier wird heute Nacht eine Rakete vorbereitet. Sie soll Amazons brandneue Satelliten ins All schicken. Es ist das ehrgeizigste Amazon-Projekt der Gegenwart.
Okay, anheben. Ganz langsam. Vorsicht.
Oben auf der Besucherplattform stehen der CEO Andy Jassy und eine leitende Ingenieurin. Unter ihnen werden die glänzenden Satellitenmodule millimetergenau auf ein Trägersystem gesetzt. Bald kommt unsere Cloud wirklich aus dem Himmel.
Ja, wenn alles läuft wie geplant, sind die Module morgen früh im Orbit. 27 Satelliten, jeder eine halbe Tonne schwer.
Wie viele haben wir damit insgesamt oben?
153. Aber das Ziel sind über 3000 in den nächsten 2 Jahren. Dafür brauchen wir über 80 Starts.
Gut, Anfang 2026 soll Kuiper bereits in den USA, Kanada, Frankreich, Deutschland und Großbritannien an den Start gehen.
Wenn wir das schaffen wollen, darf keine einzige Mission ausfallen.
Project Kuiper ist Andy Jassys größtes Vorhaben. Amazon will ein eigenes Satellitennetz aufbauen. Schnelles Internet für jeden Winkel der Erde. Als Konkurrenz zu Elon Musks Starlink. So sollen Menschen von überall auf der Welt Amazon-Dienste nutzen können. Online einkaufen, Serien streamen, auf die Cloud zugreifen. Doch Amazon ist spät dran. 5 Jahre später als SpaceX und investiert jetzt über 10 Milliarden Dollar, um aufzuholen.
Verkleidung bereit! Nutzlast schließen!
Zwei gewaltige Schalen fahren zusammen und schließen sich über den Satelliten. Die Spitze der Rakete ist komplett. Ein Schwertransporter fährt in die Halle.
Jetzt geht's zur Startrampe. Dort wird die Nutzlast auf die Trägerrakete gesetzt. Und dann ab nach oben.
Und wer macht den Start heute?
Ja, wer wohl? Unsere Freunde von SpaceX.
Tja, es ist fast lustig. Wir bezahlen Musk, damit er uns hilft, ihn einzuholen. Um über 80 Starts in 2 Jahren zu schaffen, braucht Amazon jeden Partner, den es finden kann. Die amerikanische United Launch Alliance, Ariane Space aus Europa und natürlich Bezos Blue Origin. Und sogar SpaceX fliegt für Amazon.
So, das war's. In 2 Stunden ist der Start.
Na, dann hoffen wir, dass Musks Leute unsere Satelliten heil nach oben bringen. Langsam fährt die Rakete aus der Halle. Nur die gelben Warnlichter erhellen die tiefschwarze Nacht. Für Amazon ist das mehr als ein Raketenstart. Es ist der Auftakt für das Amazon der Zukunft. Amazon steht heute wie kaum ein anderes Unternehmen für die Widersprüche der modernen Wirtschaft. Für grenzenlose Möglichkeiten, aber auch grenzenlose Macht. Seit Jahren steht der Konzern in der Kritik. Für Dumpingpreise, die viele kleine Läden aus dem Geschäft drängen. Für harte Arbeitsbedingungen in den Lagern und der Paketzustellung. Für ein System, das Milliarden umsetzt, aber wenig Steuern zahlt. Für ein Geschäftsmodell, dessen Pakete Unmengen an CO2 produzieren, das jährlich hunderte Millionen Retouren verschrottet und dessen Serverzentren so viel Energie verbrauchen wie ganze Staaten. Und trotzdem, niemand kann bestreiten, dass Amazon unser Leben verändert hat. Der Konzern hat den Onlinehandel massentauglich gemacht, die Logistik mit der Lieferung am nächsten Tag perfektioniert, mit Kindle und Alexa unsere Wohnzimmer erobert. Amazon unterhält uns mit Prime Video und hat mit AWS das Rückgrat des modernen Internets geschaffen. Und vielleicht liefert Amazon mit Kuiper bald sogar das Internet der Zukunft. Für die einen ist Amazon ein strahlendes Symbol für Fortschritt und Erfindergeist. Für die anderen ein Sinnbild eines übermächtigen Konzerns. Und über allem steht Jeff Bezos, ehrgeizig, genial, unerbittlich. Ein Mann, der aus einem Online-Buchladen ein globales Imperium geschaffen hat. Doch vor Amazon liegen große Herausforderungen. In den USA nimmt der politische Druck zu. Kartellverfahren sollen den Konzern zügeln. Und nach der Wiederwahl von Donald Trump haben viele Tech-Milliardäre ihm den Hof gemacht. Auch Jeff Bezos. In China drängt mit Temu ein neuer Billigrivale auf den Markt. Und im Wettlauf um Cloud Computing und künstliche Intelligenz ist der Wettbewerb härter als je zuvor. Bezos selbst lebt mit Lawrence Sanchez in Luxusvillen und auf Superjachten, baut Raketen in Texas und beobachtet, wie Amazon ohne ihn weiter wächst. Die Frage ist, kann ein Konzern dieser Größe auch ohne seinen Gründer innovativ bleiben? Oder wird Amazon irgendwann an seiner eigenen Macht scheitern? Eines aber ist sicher. Jeff Bezos hat mit Amazon die Welt verändert. Doch er ist noch nicht fertig. Er selbst sagt, eines Tages wird sein Lebenswerk nicht Amazon sein, sondern Blue Origin. Das war Folge 4 von 4 von Imperium, die Amazon-Story von Studio J. Wenn du mehr erfahren möchtest über Amazon von 2015 bis heute, empfehlen wir dir das Buch Amazon unaufhaltsam von Brad Stone. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. In der nächsten Staffel von Imperium blicken wir hinter die Kulissen der Backpulver-Dynastie Dr. Oetker. Wir erleben, wie aus einer kleinen Bielefelder Apotheke ein Milliardenkonzern erwächst, der mit Pizza, Bier und Kuchen die Welt erobert. Ein deutscher Mythos zwischen genialer Innovation, politischer Anpassung und dem Streit um das ganz große Erbe. Folge Imperium jetzt in deiner Podcast-App, um die neue Staffel nicht zu verpassen. Höre Imperium überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Marc Benpuch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Kilian Mazurek hat die Folge geschrieben. Für Studio J, Producerin Philippa Halder. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Fanny Huder gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Wenn du nach den großen Wirtschaftsgeschichten von Imperium noch tiefer in die Welt von Führung und Wandel eintauchen willst, dann hör unbedingt mal in den Podcast SMP Leader Talks rein. Dort spricht Georgi Michailow mit spannenden Persönlichkeiten wie Reinhold Messner, Stefanie Stahl, Professor Maya Göpel und Dieter Lange. SMP Leader Talks auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.